Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Sie werden Bruno Schmitz vielleicht nicht kennen. 1858 wurde er in Düsseldorf geboren, doch Sie kennen garantiert mindestens eines seiner Werke. Sie sind allesamt sehr, sehr groß und sein berühmtestes ist sicher das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. Auch das Kaiser-Wilhelm-Denkmal am Deutschen Eck in Koblenz, der Kaiser-Wilhelm von Porta Westfalica und das Kyffhäuser-Denkmal wurden nach seinen Entwürfen gebaut. Von ihm entworfene Museumsbauten, Wohnhäuser und Villen sind nicht ganz so wuchtig. Doch Bruno Schmitz war der deutsche Monumentalarchitekt der wilhelmischen Ära und somit für die Architektur vielleicht das gleiche wie Richard Wagner für die Musik. Mächtig gewaltig, so war der Zeitgeist. Eva Fürzlaff stellt seine riesigen Denkmale vor, vom Deutschen Eck bis Leipzig.
Bruno Schmitz kleckerte nicht, er klotzte, aber richtig. Die Kaiser-Wilhelm-Denkmale, Porta Westfalica, Kyffhäuser und am Deutschen Eck in Koblenz sind fast gleichzeitig entstanden, 1896 und 97 eingeweiht. In Koblenz hat man dafür sogar die Mündung der Mosel in den Rhein gründlich umgebaut. Seitdem ragt eine spitze Landnase wie ein riesiger Schiffsbug von Süden in den Zusammenfluss von Mosel und Rhein, das Deutsche Eck. Doch über Jahrhunderte hieß das gegenüberliegende Ufer der Moselmündung Deutsches Eck.
Hier war früher eine Sandbank und die haben die Preußen so Mitte des 19. Jahrhunderts angefangen, mit dem Ufer zu verbinden. Und da drüber ist auch das historische Deutsche Eck. Das ist eine Mauer am Rhein und Mosel. Und die Eck, das war früher ein Wehrturm und da ist auch ein Kreuz in der Mauer, das Kreuz der Deutschen Ordensritter. Und das war immer die Ecke der Deutschen, so hat man das genannt. Weil die Deutsche Ordensritter das ja auch verteidigen mussten, weil die mit dem Schutz der mittelalterlichen Stadtmauer waren. Da kam es zum Mauerplan, die Ecke der Deutschen. Und erst da war der Zusammenfluss von Rhein und Mosel. Und alles, wo wir jetzt sitzen und wo das Denkmal drauf steht, das ist von den Preußen aufgefüllt worden.
Damit man den ausladenden Steinsockel errichten konnte, mit Kaiser Wilhelm I. als riesigem Reiter obendrauf. 22 Tonnen Kupfer-Bronzeblech. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs stand der Bronzekaiser wohl den Amerikanern in der Schusslinie. Er kippte vom Sockel und verschwand bald darauf. Später, 1953, wurde der leere Steinsockel zum Mahnmal der deutschen Einheit. 1987 wollte ein Koblenzer Verleger der Stadt eine Rekonstruktion des Reiterstandbildes schenken, 3 Millionen D-Mark teuer. Der damalige Ministerpräsident Vogel lehnte ab, ließ sich aber zu dem Satz verleiten, erst dann, wenn das Brandenburger Tor geöffnet ist. Wir wissen, wie das ausging. Und das Denkmal wurde in Auftrag gegeben. Doch dann war Rudolf Scharping Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und wollte keinen Kaiser, der aber war schon halb fertig. Nach einigem Gezerre schenkte er die ganze Ecke der Stadt Koblenz und der Kaiser wurde wieder auf den Sockel gehievt.
Das sind von halb bis darauf 37 Meter und es ist angeblich das größte Reiterstandbild diesseits der Alpen. Vom Huf vom Gold bis zur Helmspitz 14 Meter. Der Marschallstab vom Kaiser hier 2,70 Meter. Schuhgröße vom Kaiser 246.
Manfred Knifke ist schon ewig Stadtführer. Nun als gut 80-Jähriger das Altstadt-Original und führt immer noch mit Begeisterung Gäste durch seine Stadt. Mit dem Wiener Kongress 1814 war das Rheinland an Preußen gefallen. Genau gegenüber vom Denkmal, auf der anderen Rheinseite, thront hoch über dem Fluss die gewaltige Festung Ehrenbreitstein. Brigitte Schmutzler ist Direktorin des Landesmuseums Koblenz, dort oben.
Die ist in der Zeit zwischen 1818 etwa und 1828 von den Preußen aufgebaut worden. Es war eine preußische Festungsanlage, die im Verlauf des 19. Jahrhunderts den Rhein hier sichern sollte, vor allen Dingen gegenüber den Franzosen. Wir wissen, dass etwa seit dem 10. nachchristlichen Jahrhundert Befestigungsmaßnahmen hier oben stattgefunden haben, auf diesem exponiert liegenden Hügel, der etwa 118 Meter über der Stadt Koblenz thront. Also der Aufstieg war immer mühsam, aber das war natürlich auch die Attraktivität für eine solche Festungsanlage. Zur Rheinseite hin fällt das Felsmassiv steil ab und das war natürlich sehr schwer für Angreifer zu erobern.
Heute kommen Besucher bequem mit einer Seilbahn über den Rhein und hoch zur Festung oder in großem Bogen mit dem Auto. Wer aber zu Fuß den Berg erklimmt, der ahnt, wie schwer es Angreifer hatten.
Oh, oben angekommen.
Geschafft.
Ganz ordentlich, ja.
Nun ist die Festung Kulturzentrum mit Landesmuseum, Open-Air-Konzerten, mit Historienspektakel, Festungsleuchten, mit Jugendherberge und Restaurant. Und der Blick von oben auf Rhein, Koblenz und das Deutsche Eck lohnt den Aufstieg allemal. Gute Puste braucht man auch für Porta Westfalica bei Minden. Jedenfalls, wenn man von der Weser bergansteigt. Doch es gibt auch hier eine Zufahrt. Wer auf der Autobahn von Hannover gen Osten brummt, sieht das große Denkmal nördlich der A2 aus dem Wald ragen. Ingrid Edler wohnt am anderen Weserufer und guckt täglich auf den gewaltigen Bau hoch über dem Fluss.
Es ist nicht das größte Denkmal, das es gibt. Aber es ist immerhin 88 Meter hoch, vom Boden bis oben zur Krone. Das ist schon ganz schön. Und es ist gewidmet Kaiser Wilhelm I. Und zur Einweihung war da Kaiser Wilhelm II. War also ein riesiges Volksfest hier.
1896 war das. Hoch über der Weser, nicht ganz auf dem Gipfel, hat der damals bedeutendste Denkmalskünstler Bruno Schmitz seine große Plattform anlegen lassen. Geschwungene Treppen führen zu einer Hochterrasse. Dort steht unter einem riesigen Baldachin Kaiser Wilhelm I. im Krönungsmantel. Man hatte extra diese exponierte Stelle gewählt, Porta Westfalica. Unten auf dem Weserradweg kann man dieses Tor in der Landschaft gut erkennen.
Das ist eigentlich schön, wenn Sie vom Norden kommen. Dann ist diese Lücke zwischen dem Wesergebirge östlich und dem Wiehengebirge westlich wie das Tor nach Westfalen. Deshalb Westfälische Porte, deshalb Porta Westfalica. Der Name selbst ist schon 200 Jahre alt. Damals hat man den Landschaften gerne französische oder lateinische Namen gegeben. Landschaftlich ist es eigentlich interessant, weil Weser- und Wiehengebirge wirklich so eine Grenze zwischen zwei Landschaften sind. Zwischen der norddeutschen Tiefebene und südlich davon eben, jetzt beginnen die Mittelgebirge. Zwei Landschaften, die aufeinanderprallen. Und das sieht man natürlich besonders schön vom Denkmal.
Etwas nördlich, bei Minden, wurde vor über 100 Jahren ein riesiges Backsteinportal gebaut. Über dem von der Weser abzweigenden Verbindungskanal. Die Einfahrt in eine Schachtschleuse. Daneben ist seit einigen Jahren die moderne, noch größere Weserschleuse in Betrieb. Sie bringt die Schiffe von der Weser hoch zum Mittellandkanal. Bei Minden überquert dieser die Weser. Es ist eines der größten Wasserstraßenkreuze der Welt. Gleich neben der alten Schleuse liegt ein sehenswertes Infozentrum. Und man kann das Wasserkreuz auch mit dem Ausflugsdampfer erkunden. Der Kyffhäuser südlich des Harzes gilt als kleinstes Mittelgebirge Deutschlands. 247 Stufen führen hoch auf den Turm des Kyffhäuser Denkmals. Weit geht der Blick ins Land, auf den dichten Kyffhäuserwald, weite Felder, den Harz und auf die Reste der Reichsburg Kyffhausen zu Füßen des Denkmals. Die stand hier zu Zeiten von Kaiser Friedrich Barbarossa. Doch Barbarossa selbst soll nicht hier oben in der Burg gewesen sein.
Man nennt mich Gerwig von Kyffhausen. Mich hat's gegeben, natürlich. Als Verwalter der Burganlage stand ich im Dienst des Kaisers. Ein Ministral. Also doch schon ein Adliger, der über einiges an Befehlsgewalt verfügte und dem es nicht schlecht ging.
Heiko Kolbe gibt mit sichtlicher Freude einen stattlichen Ritter. Es war eine gewaltige Burg, wie jetzt noch die Reste von Ober-, Mittel- und Unterburg zeigen.
Der tiefste Burgbrunnen dieser Erdenscheibe wurde zwischen 1140 bis 1170 in den Fels getrieben, meine Gute. Etwa 30, vielleicht auch 40 Jahre, so glaubt man aus heutiger Sicht, hat man sich daran schinden müssen. Der Wünschelroutengänger hatte versprochen, man findet Wasser. Er hatte recht, wenn es auch sehr lange dauerte. In 176 Metern Tiefe wurde endlich eine Quelle entdeckt.
Auf den Ruinen der Reichsburg Kyffhausen, weithin sichtbar, entstand das riesige Denkmal für wieder Kaiser Wilhelm I.
Er, der neue Kaiser des Reiches, war 1888 verstorben. Ihm zu Ehren baute man dieses riesige Denkmal hier auf die Gemäuer der alten Reichsburg vom Kaiser Rotbart. Wilhelm reitet fortan voller Stolz auf dem Denkmal heraus. Das Reiterstandbild hat eine stattliche Höhe von 10 Metern. Dieses Denkmal ist insgesamt 81 Meter hoch vom Grundstein gemessen.
Man sah in Kaiser Wilhelm den Vollender der Reichseinigung, auf die Barbarossa so lange gewartet hat. so sitzt weit unter dem Reiterstandbild in einer Grotte der in roten Sandstein gehauene Barbarossa, als ob er gerade aufwacht. Schon seit Jahrhunderten erzählt man sich die Sage vom Kaiser, der in einer Höhle am Kyffhäuser schläft.
Kaiser Rotbart, 6,50 Meter hoch, in roten Sandstein gemeißelt, sitzt er auf seiner steinernen Bank, so wie es die Sage berichtet. Die Sage ist entstanden nach dem Tode des Kaisers. Wir waren also auf dem Kreuzzug Richtung Jerusalem. Es war der Sommer 1189. Mein Kaiser kam mit seinen etwa 100.000 Leuten in der Osttürkei an. Der Kaiser ging zum Fluss, wollte sich darin erfrischen und kam nimmer lebend zurück. Die Gebeine vom Kaiser Rotbart gehen verloren. Auf dem Rückzug, vor Angst, irgendwo beigesetzt oder vielleicht auch vom Feind erobert. Das wäre wohl das Schlimmste gewesen. Und später entsteht die Sage von den Friedrichen, die noch durchs Land ziehen und eines Tages wieder Friede und Gerechtigkeit bringen. Erst Friedrich II. Gemeint, der Enkel vom Rotbart, aber später dann Barbarossa. Um 1500 wird man genauer. Da sagt man, der Rotbart ist es, Barbarossa, der hier in einer Höhle sitzt und schläft. Und nur alle 100 Jahre wird er aus seinem tiefen Schlaf munter und lässt nachschauen, ob die schwarzen Raben noch hier oben kreisen.
...1945 wollten eifrige Kommunisten das Kyffhäuser-Denkmal abreißen. Wenigstens der reitende Kaiser Wilhelm sollte verschwinden. Doch ein herbeigerufener sowjetischer Kulturoffizier befahl, das ist Geschichte, das Denkmal bleibt stehen. Wir sind nun in Leipzig im Völkerschlachtdenkmal. Ab und zu singt der Denkmalchor in der Krypta, einer gewaltigen Kuppelhalle. Das kribbelt. Dieses Monument nun hat nichts mit Kaiser Wilhelm zu tun. 1913 wurde es eingeweiht zum 100. Jahrestag der Völkerschlacht.
Dieses Denkmal heißt zwar Völkerschlachtdenkmal, hat aber natürlich viel mehr mit dem Jahr 1913 zu tun, als dass es unmittelbare Bezüge zu Napoleon und dem alten Blücher hat. Es geht um einen Ort auch der Versammlung der gutwilligen Deutschen und der Ausgrenzung derjenigen, die man nicht zur Nation zählte. Das sind in der damaligen Zeit Sozialdemokraten, die Kräfte der Zentrumspartei, also politisch aktive Katholiken. Das sind in Teilen auch separatistische Kräfte, Stichwort Bayern, Stichwort Welfen, die sagen, Deutsches Reich ist zwar schön und gut, aber wir könnten auch prima ohne.
Trotzdem, am authentischen Platz, südöstlich vor der damals viel kleineren Stadt, erinnert das Monument an das Gemetzel im Oktober 1813, das als Völkerschlacht in die Geschichte einging. Steffen Poser ist Leiter des Völkerschlachtdenkmals.
Es ist das größte architektonische Denkmal, was wir in Europa überhaupt haben.
Ach, in Europa? Ich dachte nur in Deutschland.
Nein, also unter dem machen wir es ja nicht. Es ist 91 Meter hoch. Damit ist es nicht das höchste Gebäude in der Stadt. Aber da das Gelände hier beständig ansteigt, ist es der höchstgelegene Aussichtspunkt, den man nach 500 Stufen erklimmen kann.
Der Architekt Clemens Thieme, von ihm stammt der Leipziger Hauptbahnhof, hatte durchgesetzt, endlich ein monumentales Denkmal zu bauen. Er gründete den Deutschen Patriotenbund, um Spenden für die Finanzierung zu sammeln. Und weil es sich nicht ziemte, selbst zu entwerfen, wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, den Bruno Schmitz gewann.
Wissen wir heute natürlich alle, wenn bei einem solchen Bau zwei Architekten zugange sind, dann fliegen die Fetzen und am Ende setzt sich derjenige durch, der bezahlt.
Man einigte sich salomonisch. Thieme sei der Erbauer und Schmitz der Architekt. Durch eine kleine Tür am Fuße des Denkmals kommt der Besucher nun auch in die gigantischen Betoninnereien.
Es sind also insgesamt 65 solche Betonpfeiler unterschiedlicher Stärke. Die größten haben an der Basis immerhin eine Fläche von 19,5 Quadratmetern. Sie tragen also dann den Oberbau, der insgesamt eine Masse von 300.000 Tonnen auf eine imaginäre Waage brächte.
Es war einer der ersten Betonbauten überhaupt. Doch den Beton sollte keiner sehen. Von draußen denkt jeder, es sind aufgetürmte Steinquader.
So sollte es auch funktionieren, nicht? Dass man sich also vorstellte, es sei in urtümlicher Art und Weise aus einzelnen Blöcken relativ wild aufeinander getürmt. Aber Sie sehen, das ist also ein bisschen Show.
Das Völkerschlachtdenkmal ist für den Leipziger Synonym fürs Treppensteigen. Gleich die unteren Freitreppen sind besonders steil mit extra hohen Stufen. Zur Eröffnung kam Kaiser Wilhelm II. Und musste höchst selbst eben die steile Treppe hochsteigen. Doch ganz nach oben, auf den Ausguck, stieg er nicht.
Das ist ohnehin Charakteristikum der meisten offiziellen Denkmalsbesucher bis heute geblieben. Man geht hinein in die Krypta, noch in die Ruhmeshalle. Den Aufstieg nach oben versagen sich die meisten.
Das Völkerschlachtdenkmal ist die wichtigste Touristenattraktion Leipzigs. Nebenan informiert das Forum 1813 über die Befreiungskriege gegen Napoleon. Und regelmäßig im Oktober gedenken Historienvereine in originalgetreuen Uniformen am Völkerschlachtdenkmal der 120.000 Toten.
Eva Firzdaff hat sie besucht, die riesigen Denkmäler des Architekten Bruno Schmitz vom Deutschen Eck bis Leipzig.